Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Nikolaus, Glück und Handball. Was hat das mit unserem heutigen Gast zu tun? Erstmal herzlich willkommen zu Goldboden, dem Podcast vom Handwerk fürs Handwerk über das Handwerk in Baden-Württemberg zu unserer neuesten Folge. Heute passend zum Jahreswechsel. Wir haben einen, yes, perfekt, einen Schornsteinfeger zu Gast, einen Schornsteinfegermeister sogar, einen in siebter Generation. Wer es rausfindet, wie viele hunderte von Jahren das sind, bis man das schafft, der kann ja schon mal ein bisschen den Taschenrechner anwerfen. Wir werden das noch auflösen. Er ist Betriebsinhaber, er ist sogar Präsident des Bundesverbands der Schornsteinfeger, was es alles gibt und bald vielleicht auch beim Europäischen Dachverband. Unfassbar. Und er hat es noch geschafft zu heiraten. Er ist Vater von zwei kleinen Töchtern und er ist gerade mal 46 Jahre alt. Okay, hier ist die einzig wahrnehmbare Konkurrenz für Chuck Norris. Herzlich willkommen, Alexis Gula.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, heute hier zu sein. Die Ankündigung ist ja schon Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich freue mich auf die Zeit mit euch oder mit dir und ja, lass uns beginnen.
Das liegt ganz an dir, genau. Aber ich bin wirklich beeindruckt von der Zwischenbilanz, die jetzt deine Biografie da schon offenbart. Aber ich kann ein bisschen Wasser in Wein gießen, denn ich war natürlich ein bisschen enttäuscht, ne, als ich jetzt ins Studio reinkam, dich hier in Zivil zu sehen. Ich habe natürlich gedacht, wo ist die klassische Uniform, wo ist die schwarze Jacke mit den goldenen Knöpfen, wo ist der Zylinder? Wird das nicht mehr getragen?
Doch, also ich sag mal, die klassische Schornsteinfegerkluft wird schon noch gern getragen. Allerdings mehr bei Paradeuniformen, bei Hochzeiten oder bei Geburtstagen, wo wir tatsächlich Glück bringen sollen. Ansonsten, die traditionelle Kleidung hat sich natürlich auch, wie der Beruf an sich, ist moderner geworden. Aber wir sind stolz, auch unsere traditionelle Kluft zu tragen. Und ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob ich heute in Schwarz kommen sollte. Muss aber nachher nach Münster weiterreisen mit dem Zug. Und dann dachte ich mir, komme ich lieber in bequemen Outfit.
Ja, und es ist ja auch Podcast und nicht Fernsehen. Insofern haben wir es ganz bequem hier. Du hast gesagt, Hochzeiten, Geburtstage. Ist das tatsächlich ein ernstzunehmendes Nebengeschäft, dass man da hinkommen muss, um Glück zu bringen?
Also in der Tat, wir bekommen immer wieder mal Anrufe von Eltern, wo die Kinder heiraten. Und das Thema Schornsteinfeger und Glück, das hat ja auch seine Geschichte, da werden wir vielleicht noch drauf eingehen. Und da kommen tatsächlich Anfragen, ob man nicht als Spalier Schornsteinfeger Glück bringen könnte bei der Hochzeit oder bei Geburtstagen. Und das ist eine schöne Sache. Und wenn das jemand nebenerwerblich tun wollte, dann könnte er das bestimmt tun.
Ja. Okay, dann hast du es ja gerade schon angesprochen. Woher kommt überhaupt diese Tradition oder diese Meinung, ihr würdet Glück bringen? Und wenn man euch noch so ein bisschen Kohlenstaub von der Jacke runterwischt, dass alles was Gutes ist.
Da muss ich dir widersprechen. Wir würden nicht nur Glück bringen, wir tun Glück bringen. Und zwar, Entschuldigung, das muss ich ganz deutlich sagen. Ja. Nein, das ist ganz einfach, das rührt aus dem Mittelalter. Es ist ganz lustig, wenn man mit Kunden oder auch in der Verbandspolitik mit Menschen spricht, fragt man immer, wissen Sie eigentlich, warum der Schornsteinfeger Glück bringt? Und viele überlegen dann, denken so, nee, eigentlich nicht. Und es ist ganz einfach daher, früher im Mittelalter sind ganze Städtezüge abgebrannt aufgrund von sogenannten Schornsteinbränden. Das ist unverbrannter Kohlenstoff, der sich im Schornstein ablagert. Und dieser unverbrannte Kohlenstoff kann sich entzünden. Und im Mittelalter waren die Gebäude sehr dicht bebaut und der Schornstein hält es eine gewisse Zeit aus, diesen Schornsteinbrand. Aber dann gibt es eine Brandübertragung und dann haben die Leute gesagt, Schornsteinfeger bringt Glück ins Haus, weil sie den Schornstein sauber machen und somit wurden Brände verhindert. Und dieses Image, sage ich mal, ist unbezahlbar, weil es wirklich aus dem Mittelalter stammt. Und wir brauchten keine teure Marketing Agentur, um dieses Image uns anzueignen.
Wie auch der Begriff des goldenen Bodens ja aus dieser Zeit stammt, aber da haben wir ja auch schon mal erklärt, der bedeutete damals was anderes, ne? Weil die Sonne ins Portemonnaie scheint und wenn da nichts drin ist, dann ist es ein goldener Boden, also genau das Gegenteil von dem, was man heutzutage so denkt. Bei euch ist die Legende die gleiche geblieben mit dem Glücksbringer. Was passiert, wenn du die Uniform doch mal trägst und die Leute dich sehen? Ist das dann der klassische Reflex, überall ein Lächeln auf dem Gesicht?
Also tatsächlich, ich habe einen ländlichen Kehrbezirk in Eichwald und Badmannsweiler, da haben wir sehr viele Holzheizungen und meine Mitarbeiter und ich, wir legen da schon noch Wert drauf auf Tradition und wenn wir klassisch kehren sind, haben wir tatsächlich noch diese Uniform mit goldenen Knöpfen an und mit dem Collar, sagt man, das ist die Jacke und mit dem Koppelschloss mit dem goldenen auf den Zylinder, den haben wir noch dabei, aber den ziehen wir nicht immer auf und wir haben nur positives Feedback. Die Leute kommen und sagen, ob sie mal den Knöpfen drehen dürfen. Es kam auch schon mal eine Dame, ob sie mir ein Küsschen geben darf und ich sage mal, es gibt Schlimmeres.
Oh, ja.
von daher möchten wir uns nicht beschweren. Natürlich in Zeiten von Corona war es schwierig, aber dieses Glücksbringer-Image nehmen wir gerne an.
Warum eigentlich ein Zylinder?
Also ich meine, bei allen, die gefährliche Tätigkeiten ausüben, haben wir irgendwie einen Bauhelm oder sonst was. Bei euch ist es dieser schicke Hut.
Also es rührt tatsächlich auch wieder aus dem Mittelalter. Früher, wenn der Schornsteinfeger seine Dienstleistung erbracht hatte, die Leute hatten wenig Geld, aber es gab sehr viel Landwirtschaft. Die Leute haben einen dann Eier oder Speck mitgegeben und dann hat man diese Eier und Speck in den Zylinder rein, tatsächlich als zum Aufbewahren. Weil tatsächlich in der praktischen Arbeit heutzutage, wenn wir sehr viel enge Bühnen oder Dachböden haben, ist nicht der Zylinder, wenn man groß ist wie ich, auch ein bisschen schwierig, weil man sich dann den Kopf leichter anschlägt. Aber das rührt auch wieder vom Mittelalter. Und früher war auch, dass der Bürgermeister den Zylinder auf, dann hatte der Pfarrer, sage ich mal, eine Kopfbedeckung, der Schornsteinfeger hatte eben auch einen Zylinder auf. Und daher rührt es, ja.
Ihr klettert heute aber natürlich nicht mehr nur aufs Dach und in die Schornsteine oder von unten oder von oben drauf zugreifend. Du hast eben schon erwähnt, der Beruf hat sich natürlich gewandelt. Wie sieht ein typischer Schornsteinfegertag im Jahr 2023/24 aus?
Also ich hatte es ja erwähnt, der Beruf hat sich sehr stark gewandelt. Ich sag mal, früher, wo mein Großvater Schornsteinfeger war, da gab es nur die klassische Schornsteinreinigung, also sei es vom Dach oder also vom Dachboden. Das hat sich dann in den 70er Jahren über die Emissionsschutzmessungen, Abgaswegeprüfung an den modernen Heizungen verändert. Und heute kommt sehr viel Beratungstätigkeit, Energieberatung. Wir haben sehr viel Energieeffizienzexperten. Wir haben das Thema Lüftung und wir haben natürlich nach wie vor das Thema Brandschutz. Aber, und das möchte ich ganz deutlich sagen, wir haben auch tatsächlich noch die klassische Schornsteinreinigung. Ich habe es vorher erwähnt, ich habe einen ländlich strukturierten Kehrbezirk, wo sehr viel mit Holz und Pellets geheizt wird. Und da haben wir schon auch sehr viel Dacharbeit. Und das muss ich auch wieder sagen, deswegen sage ich immer, den schönsten Beruf der Welt. Es gibt nichts Schöneres, wie auf dem Dach arbeiten zu dürfen, wenn die Sonne aufgeht und dann den Schornstein zu reinigen. Für mich ist es immer nach wie vor noch toll.
Jetzt redest du von den Sonnentagen, ne? Wie ist das, wie heute Morgen bei -2,5 Grad und vielleicht so ein bisschen Niederschlag?
Das ist die Kehrseite der Medaille, da gebe ich dir schon recht. Natürlich, wenn es regnet oder wenn es natürlich so kalt ist wie heute Morgen oder wenn Schnee kommt, muss man nicht auch sehr, sehr aufpassen. Arbeitsschutz ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir haben zwar die Dachtritte auf dem Dach, sonst dürften wir auch nicht aufs Dach oder Dachleitern, aber man muss natürlich jeden Tag für sich, sage ich mal, auf sich aufpassen. Ich hatte selber auch schon einen schweren Berufsunfall. Und ich denke, die Routine ist das Schlimmste beim Beruf.
Man muss Was ist da passiert?
Da ist eine Leiter abgebrochen an einem Industrieschornstein in 12 Meter Höhe und dann bin ich 12 Meter in die Tiefe gestürzt und deswegen ist für mich eigentlich jeder Tag ein Geschenk. Ich muss sagen, dadurch habe ich auch ein bisschen...
Das heißt, das hätte auch richtig schief gehen können.
Genau. Ich habe dann ein Jahr wieder gebraucht, dass ich laufen konnte. Ui. Da sieht man das Leben dann auch unter anderen Gesichtspunkten und man freut sich vielleicht über Dinge, wo man vorher nicht so bewusst war und deswegen, ja, das hat mein Leben schon verändert.
Wenn du jetzt durch deinen Kehrbezirk gehst, dann siehst du ja viel Privatleben. Du gehst in die Häuser rein, du wirst durchs ganze Haus von unten nach oben geführt. Was erlebt man da alles, wenn man tatsächlich in die Intimsphäre der Kundschaft dann auch immer wieder so rein kann?
Also es ist ein ganz spannendes Feld. Wir Schornsteinfeger haben täglich über 200.000 Kundenkontakte in der Bundesrepublik Deutschland und wie du schon gesagt hast, auch bei mir in meinem Bezirk, man kommt in das Privateste der Menschen. Bei der Feuerstättenschau zum Beispiel kommen wir in alle Räume, die der Schornstein durchfährt. Das sind dann auch Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer und man könnte Bücher füllen mit den Geschichten. Unser Credo ist eigentlich immer, das, was im Haus ist, bleibt auch im Haus. Also da muss man schon aufpassen.
Schade.
Aber wir können schon mal über das eine oder andere sprechen. Und es sind sehr, sehr viele positive Sachen, aber natürlich auch sehr viele Sachen, die einem zu denken geben, dass viele Menschen auch vereinsamen, das muss man ganz ehrlich sagen, oder auch Messitum, wo man gar nicht denkt. Und das gibt einem auch wieder zu denken. Und wenn man dann abends nach Hause kommt, denkt man eigentlich, oder muss man froh sein, wie gut es einem geht. Man muss dankbar für das sein, was man eigentlich hat.
Hast du schon mal nach einer solchen Feuerstättenschau gesagt, ich muss hier irgendjemandem Bescheid geben, ich muss, weiß ich nicht, einem Arzt, der Polizei oder wem auch immer einen Hinweis geben?
Ich hatte tatsächlich mal so einen Fall, da hat eine ältere Dame alleine in einem Reihenhaus gewohnt und diese Frau war total verwahrlost. Da hat sich niemand drum gekümmert. Ich möchte es jetzt gar nicht so ausführen, wie die hygienischen Gegebenheiten waren, aber da war es dann tatsächlich so, dass ich das Sozialamt dann informiert hatte, weil um diese Dame hat sich jemand kümmern müssen. Die hätte es auch kein halbes Jahr mehr dort ausgehalten oder überlebt. Und das sind dann schon so Dinge, die nimmt man mit und dann muss man auch handeln. Es gibt natürlich auch Beispiele, ich sage Kriminalität, also ich habe teilweise schon Wohnungen gehabt, da waren dann Marihuana-Pflanzen, Plantagen, da hält man sich dann eher zurück, da will man sich auch nicht einmischen, aber es kommt eigentlich relativ viel vor und es sind viele schöne Geschichten, die man da erleben darf.
Ja. Hast du nicht gesagt, mach mal einen Zylinder voll?
Nee, das habe ich da nicht gesagt, man hat schon gerochen, wo man die Wohnungstür geöffnet hatte, aber ich habe dann da nichts gemacht, weil letztendlich, man muss auch mal, in manchen Dingen muss man einfach mal geradeaus laufen und vielleicht nicht die Augen überall haben.
In der Geschichte der Schornsteinfeger, so viele hunderte von Jahren alt, gab es ja immer wieder auch mal Momente, wo man sagte, ja, braucht man die jetzt noch? Ja, da hat sich irgendwas geändert. Jetzt gerade wieder gibt es so die Überlegung, wenn in jedem Keller dann eine Wärmepumpe ist oder ein Fernwärmenetz angeschlossen wird, wer braucht dann noch den Kamin und wer braucht dann noch den Kaminfeger in der alten Bezeichnung? Wie geht ihr damit um, mit immer wieder diesem Strukturwandel?
Ja gut, es betrifft mich vor allem eigentlich als Präsident vom Bundesverband. Wir haben, denke ich mal, momentan den größten Transformationsprozess, wo unser Beruf je erlebt hat. Also ich glaube, unsere größte Stärke, wir haben 97% Innungsmitgliedschaft. Das heißt, mit einem Knopfdruck erreiche ich jede Kollegin, jeden Kollege. Aber gerade jetzt durch das Heizungsgesetz, den Heizungshammer, wie man überall hört, sind wir natürlich stark im Wandel. Es ist kein Geheimnis. 2045 soll Schluss mit fossilen Energieträgern sein. Das heißt natürlich für uns, dass unsere Kerntätigkeiten wie die Überprüfung von Heizungsanlagen reduziert werden. Auf der anderen Seite steigen gerade die Zahlen für Feuerstätten für feste Brennstoffe, also die gehen wieder nach oben. Aber ich bin überzeugt, wir werden auch diese Transformation hinbekommen. Das Thema Wärmepumpen ist für uns natürlich auch ganz aktuell. Hier geht es auch um Themen, die man beleuchten muss. Das Thema Effizienz vor allem. Wir haben 11.000 ausgebildete Energieberater in unserem Handwerk. Das heißt, die größte Handwerksgruppe mit ausgebildeten Energieberatern. Und unser Beruf wird sich eben wandeln hin mit mehr zur Beratung. Aber auch, wie gesagt, beim Thema Wärmepumpe, das Thema Effizienz und Sicherheit spielt nach wie vor eine Rolle. Und ich glaube, das haben wir immer schon ganz gut hinbekommen und da sind wir als Verband natürlich gefordert. Hier werden wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass die Wärmeenergiewende gelingt.
Macht ihr euch auch Gedanken darüber, ob dann in 20 Jahren dieser Begriff noch stehen bleiben kann, ob man sich noch Schornsteinfeger nennt oder gerade deswegen, um halt diese jahrhundertealte Tradition fortzusetzen?
Also in der Tat, es ist ganz interessant. Wir haben gerade wir machen eine Marketingstrategie mit Scholz & Friends. Das ist eine relativ renommierte Firma aus Berlin, weil wir gerade überlegen, wie können wir noch moderner werden, attraktiver werden, auch für junge Leute, Fachkräfte ist ein Thema. Und dieser Überbegriff Schornsteinfeger, an dem wollen wir eigentlich prinzipiell mal festhalten, weil er mit Glück assoziiert ist und jede Marketingfirma wird uns sagen, ändert da ja nichts dran. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir müssen uns schon Gedanken machen, weil sich unser Beruf eben wandelt. Und ich sage, da haben zum Beispiel die Kälte-Klimatechniker ein schönes Beispiel gebracht. Die haben Mechatronik mit in ihr Ausbildungsfeld reingebracht und im Folgejahr hatten sie 60-70% mehr Auszubildende. Und ich glaube, das ist schon mal das ein Grund genug, dass man drüber nachdenkt und deswegen sind auch wir gerade dran, ob wir hier nicht auch was tun. Aber ich selber denke immer, der Begriff Schornsteinfeger ist gesetzt, aber der Begriff wird sich vielleicht anders definieren.
Kälte- und Klimatechniker hatten wir in der letzten Folge in Azubi hier bei uns im Studio. Also wer sich dafür interessiert, kann nochmal eine Folge zurückspringen und das Ganze nachhören. Ich fände es ja wirklich witzig, wenn es dann einen Beruf gibt, der tatsächlich nichts mehr mit Schornsteinen und nichts mehr mit Fegen zu tun hat und man sich trotzdem so nennt. Es könnte vielleicht auch interessant sein. Die Agentur, die ihr ausgewählt habt, die haben, glaube ich, damals den Spruch Baden-Württemberg, ne, wir können alles außer Hochdeutsch. Also
da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber die machen für den ZDH, machen die relativ viel, also in Berlin. Und wir haben jetzt gesagt, wir brauchen da wirklich professionelle Hilfe. Also man muss sich auch helfen lassen. Und ich denke, das gehört auch zu dem Transformationsprozess dazu. Man weiß immer selber viel, aber ich denke, es gibt andere, die können ihre Dinge gut leisten. Und deswegen haben wir uns da professionelle Hilfe geholt. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Also hast du jetzt eben schon erwähnt, dass du einen Kehrbezirk hier in der Nähe von Stuttgart hast, im weitesten Sinne Richtung Göppingen. Dein Ehrenamtsbezirk ist aber die ganze Republik. Du bist der Präsident des Bundesverbands der Schornsteinfeger. Was bedeutet das für dich mit dem Ehrenamt? Wie viel Raum und Zeit nimmt das bei dir ein und warum machst du es überhaupt?
Ja, warum mache ich es? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, ich mache es aus Überzeugung, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und ich mein Credo ist immer das, was mir Spaß macht, dann wird's gut. Und da bin ich oder gebe ich alles dafür. Ich meine, klar, ich habe schwarzes Blut, wenn man das so sagen darf, 7 Generationen Schornsteinfeger. Und für mich ist es eine Ehre, Präsident sein zu dürfen von diesem Bundesverband. Wir vertreten 21.000 Beschäftigte und 7.500 Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland. Und unser Headquarter ist in Bonn, St. Augustin. Und wie du schon gesagt hast, natürlich muss es alles mit Betrieb, Familie und Bundesverband unter einen Hut gebracht werden. Und da möchte ich jetzt auch nochmal, ich habe es vorher gesagt, da braucht man eine Familie, wo das mitträgt und auch meine Frau. Jetzt sage ich mal ganz provokativ, sie hat mich so kennengelernt. Ich war immer schon in irgendwelchen Ehrenämtern unterwegs, aber das ist ein schwacher Trost. Nein, da bin ich schon sehr dankbar. Und ich brauche auch diese Rückendeckung. Ich sage hinter jedem, das darf ich jetzt nicht sagen, starken Mann möchte ich jetzt nicht sagen, aber steckt eine starke Frau. Und das ist wirklich mit meiner Frau, da bin ich sehr dankbar.
Prozentual, wie viel Job, wie viel Ehrenamt, wie sieht deine Woche aus?
eigentlich habe ich eine 6-Tages-Woche, wenn man so sieht. Ich bin auf jeden Fall normalerweise 3 bis 4 Tage für den Bundesverband unterwegs und dann den Rest in meinem Bezirk, denn da gibt's ja Tätigkeiten, die muss ich noch persönlich auch machen, mache ich auch sehr gerne. Habe Gott sei Dank 2 super Mitarbeiter, 2 Schornsteinfeger-Meister in meinem Betrieb. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Da muss man sehr dankbar sein, weil die halten mir den Rücken auch frei. Und wir haben nebenher noch ein Energieberaterbüro, weil das Thema immer größer wird. Und Ehrenamt habe ich schon immer gemacht. Wir brauchen beides. Wir brauchen funktionierende Betriebe. Wir brauchen aber Leute, die Lobbyarbeit machen. Wir brauchen Leute, die motiviert sind. Und da stoße ich auf ganz viel im Handwerk. Und das gibt mir eigentlich auch die Kraft, da weiterzumachen. Weil ich erzähle es auch immer, wenn wir beim ZDH in Berlin sind, beim Zentralverband. Ich glaube, gerade bei der Wärme- und Energiewende, wir brauchen ein geschlossenes Handwerk. Und ich glaube, das muss auch die Botschaft sein, weil Arbeit ist für alle da. Und deswegen, denke ich, sollten wir miteinander argumentieren und vor der Politik eine Sprache sprechen.
Und Opa und Papa und so weiter haben das ja mit dem Ehrenamt auch vorgemacht. Wir haben es am Anfang gesagt, 7 Generationen. Okay, jetzt lösen wir mal auf, was bedeutet das in Jahren? Wie lange gibt es euren Betrieb schon?
Auf meinem Firmenlogo steht seit über 225 Jahren. Das war aber vor circa 26 Jahren. Also man kann jetzt schon sagen, über 250 Jahre Schornsteinfegebetrieb Gula. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, man muss ja, aber da bin ich auch tatsächlich stolz drauf, weil immer ein Sohn da war, der das, also zumindest solange wir das wissen, freiwillig gemacht hat. Ich habe das freiwillig getan. Und der erste Schornsteinfeger war 1769 in Schwenningen erwähnt. Schornsteinfeger und Maurer, auch Bezug wieder zum Handwerk. Mhm. Und wir haben die Forschung noch weiter bis 1600 machen lassen. Da waren Zimmermänner und Zimmerleute dabei. Und ab 1769 war dann immer Schornsteinfeger und immer ein Sohn der, dabei, der es gemacht hat.
Über 250 Jahre, ein Vierteljahrtausend. Und direkte Linie.
Direkte Linie, ein Sohn, es war immer ein Sohn dabei. Ich habe jetzt 2 Töchter.
Ich wollte gerade sagen.
Soll aber nicht heißen, meine Töchter sind auch schon begeistert, aber ich sage, jeder soll das machen, was er gern macht. Da warte ich noch, sie sind ja noch relativ klein. Aber tatsächlich, ich habe das aus freien Stücken gemacht. Ich war als kleiner Junge schon dabei. Mein Bruder ist Landschaftsarchitekt, hat aber auch eine Ausbildung gemacht, was ich sehr wichtig finde. Und da hat sich das ganz gut ergeben. Und eine schöne Geschichte, wenn ich die erwähnen darf. Mein Opa war einer so vom alten Schlag, eher so der geradlinige, kantige Mann. Und als ich dann ihm eines Tages mal eröffnet habe, dass ich eine Lehre zum Schornsteinfeger mache, dann hat er sich zur Seite gedreht und hat ein kleines Tränchen im Auge gehabt. Und habe ich gedacht, das hat mich dann auch ein bisschen gerührt.
Hast du ihn geknackt?
Ja, den harten sozusagen, Knacken. Genau.
Wie schön. Aber ihr habt ja, weil du eben sagtest, 2 Töchter, das dürfte doch heutzutage kein Gegenargument mehr sein, oder? Ihr habt schon eine ganze Reihe Frauen im Schornsteinfegerhandwerk.
Im Gegenteil. Es ist leider noch so in der Gesellschaft Frauen- und Handwerksberuf. Ich finde, das ist gerade ganz toll, wie sich entwickelt im Gesamthandwerk. Aber auch wir im Schornsteinfegerhandwerk haben mittlerweile 10-15% Frauen. Und es ist eine ganz tolle Sache. Und deswegen, also meine Mädels, die Größe geht auch immer gerne mit und auch in Schwarz mit Zylinder, das liebt sie natürlich, kommt auch bei der Kundschaft zu bein, aber ich denke immer, wichtig ist, dass es aus eigenen Stücken kommt und aus Überzeugung und auch gerade bei uns im Beruf ist es doch sehr auffallend, dass oft Familienzusammenhänge da sind, sei es der Vater, der Onkel oder der Cousin oder dass sie so zu dem Beruf kommen, aber natürlich, wenn ich sie dafür begeistern kann, mache ich das gerne. Und auch bei dem Wandel, wo wir vor uns haben, würde ich auch jedem jungen Menschen weiterhin empfehlen, Schornsteinfeger zu lernen, weil ich glaube, gerade das Handwerk, die Klimahandwerke haben so viel vor sich, so viele Aufgaben und so ein spannendes Feld. Und deswegen, da kann man wirklich sagen, Handwerk hat auch goldenen Boden, kommen wir auf den Slogan zurück, weil die Arbeit eigentlich da ist.
Du hast im Vorgespräch mit der Kollegin Marion Buchheit gesagt, du hättest den schönsten Beruf der Welt. Jetzt haben wir natürlich alle eine Fantasie auch zum Schornsteinfeger und können das ein Stück weit auch schnell glauben, aber bei dir steckt, glaube ich, noch ein bisschen mehr dahinter. Was meinst du mit, es ist das Schönste, was man machen kann?
Also ich bin sicherlich schon vorher jetzt auf ein paar Dinge eingegangen, aber für mich ist einfach diese Flexibilität und diese Abwechslung für mich bezeichnend. Ich habe zum einen meinen Bezirk, wo ich meine Kunden, die ich wirklich liebe, also die kennen mich auch schon seit Kind und da ist ein riesen Vertrauensverhältnis da. Zu dem Schornsteinfeger besteht ein Vertrauensverhältnis, was unbezahlbar ist. Da werden Schlüssel hinterlegt, wir dürfen in die Häuser. Wenn ich durch meinen Bezirk fahre, winken einem alle und lachen und freuen sich und obwohl das unsere Dienstleistung ja auch Geld kostet. Das ist nicht so, dass wir umsonst arbeiten. Das heißt, es geht auch um Bezahlung. Aber diese Abwechslung, dann kann ich im Büro arbeiten, habe Verwaltungstätigkeit, kann aber draußen zu meinen Kunden gehen und habe natürlich ich noch den Bundesverband, wo ich auch hier in der Bundesrepublik oder sogar in Europa unterwegs sein darf. Und für mich ist es einfach eine Herzenssache. Und ich hatte es vorher schon erwähnt, wenn ich Spaß an was habe, dann wird es gut. Und so denke ich, ist es im Beruf auch. Und wenn ich dann noch überzeugt bin und Spaß an der praktischen Arbeit auch habe, also ist auch bei mir noch so, ich freue mich noch, wenn ich den Besen in der Hand haben darf oder mein Messgerät oder bei der Feuerstehenschau, dann finde ich, dann kann es doch nichts Schöneres geben. Und deswegen bin ich sehr überzeugt von dem Beruf.
Und du hast ihn ja auch bei der Familie erlernt, von der Pike auf. Wie war das so, als Azubi des eigenen Vaters unterwegs zu sein? Da würden ja manche auch im Handwerk wahrscheinlich sagen, oh Gott, geh mir weg.
Das ist natürlich schon ein Spannungsfeld, das muss man, da muss man ganz ehrlich sein, wenn man im elterlichen Betrieb lernt. Also ich kenne es nicht nur von mir, auch von anderen Kollegen oder anderen Handwerksberufen. Ich hatte den kleinen Vorteil, mein Papa war auch schon so aktiv wie ich. Der war jetzt nicht auf Bundesebene, da war zwar auch immer weiter den Vorstand, aber der war in Baden-Württemberg Landesinnungsmeister vom Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks mit Sitz in Ulm. Und so war er eigentlich auch nicht immer im Betrieb. Und ich hatte unseren angestellten Schornsteinfegermeister, hatte ich dann, mit dem ich mit durfte. Aber wir haben natürlich schon Kämpfe ausgefochten auch.
Und wie war das dann, als es darum ging, den Betrieb zu übernehmen? Okay, der Bruder hat sich von sich aus schon für was anderes interessiert. Da musstet ihr also nicht mehr gegeneinander laufen. War das für einen Papa dann schon auch eine geritzte Sache? Okay, der Alexis übernimmt das, oder musstest du dich richtig bewähren bei ihm?
Also ich hatte mit Sicherheit Zeiten, wo ich mich bewähren musste, aber wir waren dann wirklich ein sehr gut eingespieltes Team. Ich glaube, er wusste, was an mir hat. Ich habe ihm genauso wie meine Angestellten Meister den Rücken freigehalten. Ich wusste, was ich an ihm habe. Ich habe ja noch so eine kleine Sportart Handball nebenher, wo ich dann oftmals sonntags anrufen musste. Und aber jetzt gehe ich schon einen Schritt weiter wahrscheinlich, wo dann Verletzungen ins Haus standen. Aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut arrangiert. Und er war dann, glaube ich, schon, er hat mir das jetzt selten so gesagt, aber man hat schon gemerkt, auch ein bisschen stolz. Und das macht dann er selber, dann ist man selber froh drüber. Und in der Familie selber hat natürlich auch viele Vorteile. Man ist flexibler. Aber es war trotzdem ganz gut, dass wir nicht jeden Tag miteinander gearbeitet haben.
Jetzt haben wir ja ganz am Anfang auch schon aufgezählt, also du bist nicht nur im Bundesverband ganz oben, du strebst jetzt möglicherweise den nächsten Posten an beim europäischen Dachverband aller Schornsteinfeger. Gibt's diesen Beruf eigentlich in ganz Europa in dieser Qualität und Tradition, wie es hier in Deutschland der Fall ist?
Also den Schornsteinfeger gibt's eigentlich schon in den meisten Ländern, ich sage in den meisten. Nur sieht halt die Organisation oder auch der Ablauf anders aus wie in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ja dieses System dieser Bezirke, wo praktisch Bezirke fest vergeben werden für 7 Jahre, wo auch gewisse Tätigkeiten nur durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gemacht werden dürfen. Das haben andere Länder nicht, aber gerade auf europäischer Ebene beneiden sie uns eigentlich um dieses System, weil wir dadurch nämlich eine sehr hohe Betriebs- und Brandsicherheit haben. In Europa gibt es eine europäische Schornsteinfegerföderation, die ESCHFÖ nennt sich die, und da ist es eigentlich ist immer so, dass der Präsident des Bundesverbandes der Schornsteinfeger in Deutschland diesen Vorsitz auch innehat. Momentan ist es noch mein Vorgänger, der Oswald Wilhelm. Er ist Präsident der Europäischen Schornsteinfegerföderation, hört aber im nächsten Jahr auf, und dann gibt es Neuwahlen, und dann kann es durchaus sein, dass dann ich dieses Amt antreten darf.
Als vergleichsweise junger Interessenvertreter möchte ich mal sagen, wir haben gesagt 46, ich finde, du siehst noch ein bisschen jünger aus, wahrscheinlich der Sport, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Du bist ja kein Typ, der sich unbedingt nach vorne drängelt, sondern haben sie dann immer gesagt, ja, das muss ja Lexis machen, und dann sagst du nicht nein, oder wie läuft das, solche Ehrenamtskarrieren?
Also erstmal vielen Dank für das Kompliment, das ehrt mich. Ich fühle mich aber tatsächlich, wenn man auch sogar älter, nein, Spaß, aber nein, es ist nicht so, dass ich mich nicht aufdränge. Aber ich denke, wenn man kontinuierlich an sich arbeitet und auch sich jetzt als Präsident im Bundesverband bei uns, wenn man da Arbeit abliefert, wo die Kollegen zufrieden sind, und ich hatte es vorher schon erwähnt, die anderen Länder streben nach so Systemen, wie wir in Deutschland haben. Da haben wir schon eine sogenannte Vorbildfunktion. Und ich war jetzt auch schon auf den Kongressen dabei. Und man merkt einfach, dass sie dann schon auch an Deutschland ein bisschen hochschauen, wenn ich das sagen darf, ohne jetzt überheblich zu sein. Einfach an dem System, nicht an mir, sondern an dem System. Und ich glaube, die Europäische Föderation bei uns braucht einfach jemand, wo sagt, wo man hin will und wo man hin kann. Und die anderen Länder orientieren sich dann auch ein bisschen an Deutschland. Und da muss ich sagen, haben wir wirklich dieses funktionierende System in Deutschland. Und deswegen, wenn es dann so kommen sollte, mache ich das natürlich auch gerne. Wohl wissentlich, dass noch ein paar Termine dazukommen, aber das bekommen wir dann schon hin.
Wenn dann alle nach Deutschland schauen, sagen, wie kriegen die manches hin, dann vielleicht ja auch, dass ihr euch sehr engagiert bei der Nachwuchssicherung. Das fällt nicht allen Betrieben im Handwerk so leicht und auch nicht allen, die sich fürs Handwerk vielleicht interessieren. Auch Eltern, die darüber nachdenken, ist das was fürs Kind oder nicht. Was glaubst du, was müssen wir tun, damit doch noch mehr als bisher ins Handwerk kommen?
Ich denke mal, das Thema Fachkräftemangel, Fachkräftebedarf ist ja im gesamten Handwerk und nicht nur im Handwerk, auch in der Industrie da. Ich glaube, dass die Eltern eine entscheidende Rolle bei der Berufswahl mitspielen. Das hat jetzt nicht nur monetäre Gründe, also wir haben jetzt zum Beispiel, aber auch monetäre Gründe. Wir haben jetzt die Ausbildungsvergütung angehoben und sind jetzt deutlich nach oben gegangen, weil wir sagen, auch die Bezahlung muss stimmen. Aber ich glaube, dass man die Berufe attraktiv machen muss, dass man sie moderner machen muss. Deswegen auch, wie wir im Eingang schon erwähnt hatten, auch wir müssen uns hier wandeln. Das ist ein stetiger Wandel. Und ich glaube, dass mittlerweile, oder das hoffe ich, dass es wieder kommt, dass bei auch bei den Eltern, bei den Jugendlichen auch wieder mal so in den Kopf kommt, ich kann auch handwerklich was tun, um was zu bewegen. Und ich muss auch in der bereit sein, meine Hände mal schmutzig zu machen. Das gehört eben zum Handwerk dazu. Was ich aber immer wieder sage, es ist so schön, wenn ich nachher sehe, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht. Und ich finde, im Handwerk sind die Aufstiegschancen dermaßen gut. Und ich glaube, momentan, Stand heute, gibt es auch wenig Handwerksbetriebe, die jammern. Also zumindest, dass sie zu wenig Geld verdienen. Natürlich ist es so, dass sich die Betriebe auch umstellen müssen. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg, weil das Handwerk hat es erkannt. Und ich glaube, die Erkenntnis ist schon mal ein ganz guter Weg. Aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen miteinander. Und da kommt wieder das Miteinander. Wir müssen, glaube ich, miteinander im Handwerk dafür sorgen, dass das Image des Handwerks verbessert wird.
Also ich könnte mir vorstellen, mit dir macht das unglaublich Spaß, auch gewerkeübergreifend zusammenzuarbeiten. Als ich am Anfang gesagt habe, mit welchen Begriffen du was zu tun hast, da sprachen wir vom Glück. Okay, das haben wir natürlich abgehakt. Wir sprachen aber auch vom Handball. Darauf kommen wir gleich in unserem Spiel. Wir haben aber auch gesagt, es hätte irgendwas mit Nikolaus zu tun. So, und wer jetzt aufmerksam noch den Anfang in Erinnerung hat, der fragt sich seit vielen, vielen Minuten, jetzt bitte löse es auf. Was hat Alexis Gula mit Nikolaus zu tun?
Auf meinen Papa wahrscheinlich assoziiert.
Ja, der war aber nicht Nikolaus.
Nein, der war nicht Nikolaus. Aber er hat tatsächlich öfter den Nikolaus gespielt, weil, und das assoziiere ich damit, er sah tatsächlich aus ein bisschen wie der Nikolaus, hat einen grauen Rauschebart, graue Haare, war etwas stärker gebaut wie ich. Ich drücke das jetzt vorsichtig aus.
Ja.
Und es hat
also ein Feinkost. Gewölbe.
Genau, sozusagen. und es hat auch was mit meinem Namen ein bisschen zu tun. Viele fragen mich immer Alexis Gula. Das hört sich ja spannend an.
Ja, also
ich werde immer gefragt, oft bist du Grieche oder kommst du aus Amerika? Es gibt ja auch in Amerika ist es ein Frauenname und Gula hört sich jetzt auch nicht so typisch Deutsch oder auch Schwäbisch sogar, wie ich ja, ich bin Urschwab, ich versuche jetzt hier Hochdeutsch zu reden, aber tatsächlich war es so, mein Papa durch diese Körperstatur und diesen grauen Bart hatten Kinder immer Angst vor ihm und dann waren sie im Skifahren und meine Mutter war hochschwanger und dann kam auf einmal so ein kleiner Junge ums Eck gerannt und hat sich bei meinem Papa auf den Schoß gesetzt und hat in seinem Rauschebart rumgegrault und dann haben sie gefragt, wie der Junge heißt, und er hieß Alexis. Und so ist mein Name entstanden. Und deswegen, glaube ich, war das jetzt mit dem Nikolaus von dir gemeint. Und das ist, glaube ich, die Geschichte. Okay. Aber nochmal tatsächlich, er hat wirklich bei vielen Weihnachtsfeiern auch den Nikolaus tatsächlich gemacht.
Cool. Und bei diesem einen Jungen, also da war deine Mutter mit dir schwanger.
Genau.
Sozusagen. Und dann hat er gesagt, okay, mein Sohn, der jetzt da in dem Bauch ist, der soll auch irgendwie keine Angst vor mir haben, sondern so schön auf dem Schoß sitzen, dann nenne ich den auch so Alexis Gula. Also das kann man sich nicht besser zusammencasten, finde ich. Also ein sehr, sehr schöner, erinnerungswürdiger Name. Wir kommen mal zu einem Spiel, was wir hier bei Goldboden in jeder Folge auch haben. Das nennt sich Entweder-Oder. Und du kannst ja schon denken, was dahinter verbirgt. Wir haben Begriffspaarungen. Und du musst dann kurz dazu sagen, warum du dich für den einen oder für den anderen Begriff entscheidest. Und was würdest du bei entweder oder sagen, bei Fußball oder Handball?
Eindeutig Handball.
Nämlich weil?
Weil es für mich, ich hatte vorher gesagt, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Jetzt sage ich, die schönste Sportart der Welt. Mhm. Ist meine Leidenschaft über Jahre gewachsen. Meine ganzen guten Freunde sind aus dem Handball. Oder vom Handball. Ich schaue heute noch nach wie vor sehr, sehr gerne Handball. Für mich eine ganz tolle Sportart mit viel Kraft, Ausdauer verbunden. Und ich sage immer, 3 Tore Vorsprung heißt noch nicht, dass das Spiel entschieden ist. Anders wie beim Fußball. und ich finde auch, mein Opa hat immer gesagt, Handball ist Herrensport. Und Fußball können alle.
Okay. Ja, und deine Bescheidenheit ehrt dich. Aber dazu gehört halt auch, dass du es da ähnlich wie jetzt auch im Ehrenamt im Handwerk nicht dabei belastet hast, irgendwo in einer Mannschaft unbekannt zu bleiben, sondern ihr habt da hochklassig gespielt. Du warst kurz davor, auch Profi zu werden. Ne?
Ja, also bei uns war es halt damals die Entscheidung. Wir haben in der dritten Liga gespielt, waren da auch im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Die dritte Liga, wenn man es mit dem Fußball wieder vergleicht, die im Fußball arbeiten nichts in der dritten Liga. Wir haben halt noch voll gearbeitet und tatsächlich war da das eine oder andere Angebot dann aus der Bundesliga dabei. Aber ich hatte noch einen Betrieb so nebenher bei meinem Papa, wo ich was tun musste und ich hatte mich dann fürs Handwerk entschieden. Aber muss auch die Kehrseite sehen, die körperliche Seite beim Handball habe ich heutzutage, also ich habe wirklich an meinem Körper wahrscheinlich wenig Körperteile, die nicht vom Handball betroffen waren, wo man heute auch teilweise noch sieht oder wo ich merke morgens, wenn ich aufstehe. Deswegen fühle ich mich manchmal nicht wie 46, sondern wie 50 oder wie 55. Aber ich sage es immer wieder, ich würde es immer wieder so tun.
Wunderbar. Nächstes Entweder-Oder. Zug oder Auto?
Ganz klar Zug, weil ich praktisch jeden Tag mit dem Zug momentan über den Bundesverband unterwegs bin. Wobei Zugfahren auch nicht vergnügungssteuerpflichtig ist momentan. Ich habe es gerade beim Herfahren auch. Es ist tatsächlich so, ich finde es schade und ich schimpfe nochmal nicht über den Zug, aber dass der Zug pünktlich ist, dass die Sitzplatzreservierung funktioniert, dass das Bordbistro offen ist, das ist relativ selten. Aber nichtsdestotrotz Zug, da kann ich arbeiten, kann auch mal nur meine Augen zumachen. Es ist einfach entspannter und letztendlich auch sicherer für mich, weil ja, allein schon mit dem Auto, wenn ich überlege, 80, 120, 140, da wäre der Führerschein irgendwann gefährdet. Deswegen fahre ich sehr gern Zug.
Wenn man dann so entspannt aus dem Fenster guckt, hast du dann auch manchmal so professionelle Deformationen? Das heißt, du schaust anders auf Häuser und siehst dann irgendwie Schornsteine und sagst, oh, da müsste ich eigentlich mal wieder vorbei oder der Kollege?
Also das ist natürlich eine Berufskrankheit. Wir schauen immer erst aufs Dach.
Siehste?
Wobei ich habe jetzt ein schönes Nikolausbild bekommen. Da steht so ein Cartoon, der Nikolaus da, guckt aufs Dach hoch und sieht keinen Schornstein und sagt sich, und jetzt? Wie soll ich jetzt ins Haus kommen? Es hat sich gewandelt, aber natürlich eine Berufskrankheit, klar, immer auf den Schornstein, auf die Abgasleitung. Das ist halt so.
Sehr schön. Einen habe ich noch. Hat ein bisschen jetzt mit der vielleicht bevorstehenden Ehrenamtskarriere in der EU zu tun. Berlin oder Brüssel? Wobei du hast gesagt, in Bonn ist die Hauptgeschäftsstelle. Sag mal, Bonn, Berlin oder Brüssel?
Bonn muss ich ja jetzt oder darf ich jetzt immerhin. Wenn ich bin sehr viel in Berlin unterwegs. Ich finde Berlin eine super interessante Stadt, muss ich sagen. Also da ist nur immer schade, dass man immer nur beruflich dort ist, wenn ich da im Bundestag irgendwie mit irgendwelchen Parlamentariern zu tun habe oder mit Ministerien. Man sieht viel zu wenig von der Stadt. Von daher würde ich gern Berlin noch ein bisschen erkunden, auch im Privaten. Wobei ich auch sagen muss, auch Bonn, wir sind in St. Augustin, ein Teilort von Bonn, auch Bonn hat seine Reize an sich, eine sehr schöne Innenstadt. Aber das würde ich doch Bonn und Berlin vor Brüssel bevorzugen.
Okay, und dann last but not least, welche Konkurrenz zum Glücksbringer Schornsteinfeger findest du sympathischer, Klee oder Käfer?
Finde ich beides nett. Ich bin sehr naturverbunden, ja. Also ich bin sehr gerne in der Natur. Wenn ich jetzt ein Glückssymbol aussuchen dürfte, würde ich das Schweinchen sagen, das Glücksschweinchen. Aber das hast du nicht gesagt, deswegen muss ich mich für eins entscheiden. Dann sage ich spontan das Kleeblatt.
Sehr gut. Also das sind die Dinge, die wir zu tausenden Millionen jetzt in diesen Tagen auf den Tischen hatten. Das Schweinchen, stimmt, haben wir vergessen, den Glücksklee, den Marienkäfer und natürlich den Schornsteinfeger. Ich habe euren Berufsstand ja so als kleine Plastikfigur in meinem Portemonnaie, habe ich mal von einem Berufskollegen von dir geschenkt bekommen, hat gesagt, das immer zu den Münzen legen, dann geht's nicht aus. Ist bislang tatsächlich so eingetreten und wenn man irgendwann mal an sowas glaubt, dann tut man sich ja extrem schwer, damit aufzuhören. Ne? Da habt ihr also auch eine tolle Image-Idee gehabt. Hast du solche kleinen Präsente auch immer dabei? Oder?
Den wirst du gleich von mir überreicht kriegen.
Oh ja.
Das ist ja ganz klar, der Schornsteinfeger hat was dabei und das sind diese kleinen Glückssymbole und ich sag im Leben ist ganz wichtig, dass man Dinge glaubt und dann löst sich vieles auch von alleine und ich glaube, man braucht immer Ziele und da muss man an Dinge glauben.
Alexis Gula, Schornsteinfegermeister aus Baden-Württemberg und der Vorsitzende der Schornsteinfeger in ganz Deutschland, bald möglicherweise auch in ganz Europa und ein Mensch wie du und ich. Ich hatte großen Spaß an unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du bei Goldboden warst und vielleicht kann ich dir das jetzt übertragen, was ich zum Schluss vorhatte, weil diese Sendung wird natürlich, also ein Schornsteinfeger-Gespräch rund um den Jahreswechsel, passend zu Silvester, auf unseren ganzen Plattformen zur Verfügung gestellt und den Wunsch, den Gruß fürs neue Jahr, den übertrage ich dir eigentlich. Also für alle, die uns noch vor Silvester hören und auch für alle, die uns nach Silvester hören, bitteschön, das Mikro ist deins.
Ja, danke lieber Peter, das mache ich sehr gerne und als Schornsteinfeger sowieso. Bevor ich aber jetzt diese Glückwünsche fürs neue Jahr bringe, möchte ich schon auch, dass man drüber mal nachdenkt, dass wir doch sehr dankbar sein müssen, hier in Deutschland leben zu dürfen. Ich glaube, wenn man gerade die Welt sieht, die Welt steht Kopf. Und ich glaube, diese Zeit, wo jetzt auch kommt und das neue Jahr, da müssen wir schon auch mal ein bisschen innehalten und dankbar sein für das, was wir haben. Aber, und das mache ich jetzt gerne, ich wünsche allen Zuhörern natürlich ein glückliches neues Jahr 2024 mit vielen, vielen tollen Momenten. Und ich glaube, das Wichtigste ist Gesundheit und das wünsche ich allen da draußen. Ich wünsche auch dir, lieber Peter, natürlich ein gutes neues Jahr 2024. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank dafür.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Alexis, dass du bei uns warst. Und wir beide danken Marion Buchheit für die Vorbereitung dieser Sendung. Es wird Goldboden natürlich auch 2024 weitergeben. Schaut einfach auf unsere Social-Media-Plattformen, wann und wo es unsere nächsten Gäste gibt. Und die bisherigen Folgen sind auch nach wie vor, finde ich, sehr hörenswert. Also, dann auch nochmal von mir ein gutes neues Jahr. Ich bin Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.